Ich frage mich gerade, ob nach diesem Bibeltext die Vorlesung von Frank überhaupt noch predigen muss. Der Text ist so eindeutig, der ist so klar, der ist so hinweisend, wer Gott ist und was Gott für uns ist und wie er durch uns wirken möchte, dass man dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen muss. Trotzdem habe ich die Freiheit, die vorbereitete Predigt heute mit euch zu teilen. Zunächst mal, wünsche ich euch natürlich auch allen noch ein gesegnetes neues Jahr, Gesundheit, Kraft und ganz viel Liebe Gottes und dass ihr von dieser Liebe viel weitergeben könnt. Das gilt auch für die, die an den Bildschirmen jetzt zuschauen. Es ist der erste Sonntag im neuen Jahr. Die weihnachtlichen Feiertage sind ja nun vorbei und unser Blick richtet sich fest nach vorne auf das gerade angefangene Jahr. Und gerne bedienen wir Christen uns, jetzt muss ich mal gucken, dass das auch funktioniert. Eigentlich wollte ich jetzt das nächste machen. Wir hatten vorhin schon ein bisschen Technikprobleme. Ja. Bedienen wir uns der Jahreslosung der Herrnhuter Brüdergemeinde. Wir alle haben oder viele von uns werden dieses schöne blaue Heft, gibt es auch in anderen Formaten, Großschrift, Kleinschrift, zu Hause und lesen darin mehr oder weniger regelmäßig. Diese Texte, die Bibelverse und die Texte werden erstaunlicherweise schon 3 Jahre zuvor festgelegt und das seit 1731. 3 Jahre zuvor werden diese im Mai in einem ökonomischen Arbeitskreis für Bibellese aus der Bibel im Gebet ausgewählt. Übrigens auch Berliner sind dabei. Zumindest weiß ich von einer Berliner Schule, die immer einen Schüler mit dorthin sendet. Nikolaus Graf von Zinzendorf war daran seinerzeit entscheidend beteiligt. Heute wird die Losung in mehr als 54 Sprachen übersetzt. Ehe wir uns jedoch der diesjährigen Jahreslosung nähern wollen, möchte ich euch etwas zeigen. Jetzt hoffe ich, dass das immer auch wunderbar klappt. Bitte? An der Seite machen? Eigentlich mache ich das, denke ich, richtig. Ah, okay, alles klar. Gut. Ja, Technik, ne? Ich bin da ein Genie auf dem Gebiet, stellt man fest. Also, welche Zahl könnt ihr sehen? 66, die eine Seite, 99, die andere. Wer hat recht? Welche Zahl ist es? Hier sehen wir eine ältere Frau. Oder wir drehen das Bild um 180 Grad und wir sehen eine wunderbar junge Frau, eine Prinzessin. Ein Bild, verschiedene Perspektiven. Oder ein weiteres Bild, welcher Mittelpunkt ist größer, der rechte oder der linke? Beide Bilder, einige kannten das schon, sind gleich groß. Es ist, die äußeren Punkte täuschen uns einen Größenunterschied vor. Unser Gehirn wird dabei manipuliert. Wir werden, Moment, jetzt muss ich nochmal zurück hier, das war ich aus Versehen drauf. Wir werden manipuliert. Wir lassen uns täuschen. Wir nehmen etwas für bare Münze und müssen dann oft feststellen, dass es ganz anders ist, als man zunächst uns weiß machen möchte oder wir es auch oft wahrhaben wollen auf dem ersten Blick. Das kann vielfältige Gründe haben. Wir sind einfach nur gutgläubig oder sehr oft auch einfach nur zu oberflächlich. Wir hinterfragen gar nicht das Gezeigte oder Gesagte. Manchmal verstehen wir auch gar nicht, was uns da eigentlich angeboten wird in Bild und Wort. Wir lassen uns verführen, weil es oft auf dem ersten Blick so logisch und so einfach für uns erscheint. Warum spreche ich das heute Morgen so an? Wie steht dieses eigentlich heikle Thema der Manipulation im Zusammenhang mit der diesjährigen Jahreslosung? Welche Verantwortung haben wir Christen hierzu in dieser Welt, in unserer eigenen Glaubensgemeinschaft und auch für uns selbst? Wir sind alle Manipulationen und Täuschungen ständig ausgesetzt. Tagtäglich werden wir genau dafür missbraucht. In so ziemlich allen Lebenslagen. In der Werbung, damit wir ein bestimmtes Produkt kaufen sollen. In der Politik, damit wir eine bestimmte Partei wählen oder deren politischen Ideologien folgen. In Diskussionen und Meinungsäußerungen, damit wir auch hier bestimmten Ideologien bestimmte Wege einschlagen sollen. Aber auch im Glauben, damit wir einen vermeintlich richtigeren Weg, einen besseren Weg gehen sollen. Es besteht also eine große Gefahr, aus einer falschen Wahrheit heraus in etwas hineingezogen zu werden. Wir werden dann mit diesen falschen Wahrheiten belastet. Und schon die Bibel weist uns darauf hin. Und die Jahreslosung greift dieses Thema explizit auf. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Aus 1. Thessaloniker 5, Vers 21. Paulus schreibt dies in den letzten Zeilen seines ersten Briefes an die Thessaloniker. In dem Brief geht es Paulus nicht um tiefgreifende theologische Auseinandersetzung und Darlegung, sondern letztendlich um Ermutigung und Erbauung. Die Gemeinde ist in ihrem Glaubensweg auf einem guten Weg. Paulus, der Timotheus für eine Stippvisite explizit in die Gemeinde hat reisen lassen, ist mit der Entwicklung und dem dort stattfindenden lebendigen Gemeindeleben sehr zufrieden. Er freut sich richtig darüber. Dennoch droht der Gemeinde Gefahr, von denen die Gemeinde eben nicht gefeit ist. Deshalb schreibt Paulus auch in Kapitel 5, darum ermahnt euch untereinander, einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Und weiter, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Man könnte es auch so sagen, in dieser Gemeinde ist richtig Leben. Viele Menschen mit unterschiedlichsten Charakteren, Vorstellungen und Lebensweisen gehören zu dieser Gemeinschaft Jesu. Klammer auf, wie bei uns, Klammer zu. In der Gemeinschaft Jesu werden wir als Geschwister nicht isoliert, auch wenn manche vielleicht ganz anders sind, als wir uns das vorstellen oder wir uns wünschen oder ich selbst bin. Wir sollen miteinander leben und uns auch aushalten können. Wir sollen aufeinander zugehen mit Respekt und Anerkennung. Nicht die meine Perfektion ist gefragt, sondern das Miteinander und die Nächstenliebe. Denkt doch einmal an den ungläubigen Thomas aus Johannes 20. Er wurde von Jesus nicht ausgegrenzt oder zurechtgewiesen. Er durfte seine Hände in die Narben Jesu legen, damit er danach unzweifelsfreier und ja, überzeugter Teil der Jüngergemeinschaft sein konnte. Was hätte hier alles geschehen können? Proteste der anderen Jünger, Grundsatzdiskussionen, alternative Beweisführungen, was Glauben ist und so weiter und so fort. Viele ungünstige und fatale Einflüsse können schnell in eine Gemeinschaft einfließen und sich ihren Raum nehmen, wenn dies nicht unter Kontrolle gehalten wird. Um diesen negativen Einflüssen oder sogar Täuschungen und falschen Tatsachen Einhalt zu gebieten, gibt Paulus der Gemeinde einen Rat, einen Leitfaden und bettet diesen wie folgt ein. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Reden verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Hierzu möchte ich folgende drei Schwerpunkte heute Morgen aufgreifen. Das interne Gemeindeleben, die externe Beeinflussung und wie kann ich mich als Christ davor schützen bzw. beitragen, dass weniger negative Einflüsse ins Gemeindeleben einfließen. Zunächst stellt Paulus erst einmal die Rahmenbedingungen für ein funktionierendes Gemeindeleben und für ein gutes Miteinander auf. Dabei hebt er nicht den Zeigefinger und mahnt, sondern gibt praktische und eigentlich auch ganz simple Ratschläge. Wir sollen einfach nur fröhlich sein, also ein freundliches und respektvolles Miteinander pflegen. Man könnte auch sagen, wir sollen zufrieden sein und den anderen achten. Wir haben keinen Grund, griesgrämig und düster miteinander umzugehen. Wir sind alle gerettete Kinder Gottes. Und wenn das so ist und wir das ewige Leben alle gemeinsam haben und das ewige Leben vor Augen und im Herzen haben, was kann dann noch gegen uns sein? Was kann dann noch unser Leben so beschweren, dass wir nicht doch am Ende einen Grund hätten, hoffnungsvoll und auch fröhlich und gelassen in die Zukunft zu blicken. Und genau das sollen wir auch untereinander zeigen und ausleben. Wie geht das und was trägt dazu bei? Betet ohne Unterlass. Beten hilft. Im Gebet können wir unsere Sorgen und Nöte, unsere Wünsche und Fragen vor Gott bringen und dort abgeben. Habt ihr im Gebet schon einmal miteinander Streit erlebt? Nein, ich glaube nicht. Gebet verbindet. Nicht nur mit Gott, sondern auch untereinander. Gebet macht uns Mut und gibt gegebenenfalls auch verlorene Hoffnung wieder zurück. Und noch eine ganz praktische Aussage von Paulus für uns. Seid dankbar. Vergesst nicht, was er uns schon alles Gutes getan hat. Wie er dich durch Täler und Dürre geführt hat. Vielleicht auch erst im letzten Jahr. Wer dankbar ist, gibt Unzufriedenheit und Ärger und Gräm weniger Raum. Wenn dir einer im Straßenverkehr böse die Vorfahrt nimmt, wirst du im ersten Moment, mir geht es öfter dann so, stinksauer sein und dem Ursacher vielleicht böse, unschöne Gedanken, manchmal sogar Worte entgegenbringen. Ich bin dann froh, dass das Auto geschlossen ist, dass ich kein Cabriolet fahre. Doch im selben Augenblick bist du vielleicht auch froh, dass du gerade noch ausweichen und bremsen konntest. Das Glück der Unfallvermeidung kann schon überwiegen, Dankbarkeit für deine Reaktion. Vielleicht ärgerst du dich, dass im Gemeindehaus immer wieder irgendwo eine Unordnung ist und Sachen kaputt gehen. Aber dann freust du dich, dass das Haus Gottes, dass unser Haus von so vielen unterschiedlichen Menschen besucht wird. Und die Dankbarkeit darüber, dass unser Haus, das Haus Gottes so gefragt ist hier an dieser Stelle, gibt dir und uns ein positives Bild auf unser gemeinschaftliches Leben. Dankbarkeit, so sagt Paulus, ist der Schlüssel, um Jesus näher zu kommen. Jesus selbst ist positiv. Er liebt die Menschen und ist für alle, die ihn suchen, uneingeschränkt offen. Auch dann, wenn du vielleicht etwas schwieriger bist oder sogar, wenn du anders bist als die anderen, die um dich herum sind oder du die anderen so empfindest, dass sie schwieriger sind, als du eigentlich das brauchst. Und dann gibt Paulus noch einen ganz wichtigen Hinweis und funktionierendes Gemeindeleben, für das Gemeindeleben. Den Geist dämpft nicht. Neutestamentlich haben alle Christen das Vorrecht, den Geist Gottes zu empfangen. Das heißt, wir Christen haben den Geist Gottes und damit auch das Vorrecht, die Gaben des Heiligen Geistes zu empfangen und auszuleben. Dies äußert sich in vielfältigen Geistesgaben in 1. Korinther 12 nachzulesen. In Weisheit reden, von der Erkenntnis reden, zu heilen und die Kraft der Wunder, prophetische Reden, die Gabe Geister zu unterscheiden, Zungenreden und deren Auslegung, Dies alles bewirkt der eine Geist. Es gehört zum aktiven internen Leben der Gemeinde. So wird Glauben lebendig und das Wirken Gottes sichtbar für uns alle. Diese Gaben des Heiligen Geistes sollen in der Gemeinde nicht unterdrückt werden. Es ist Teil des Gemeindelebens und gehört zur Lebendigkeit, zu unserer Lebendigkeit der Gemeinde. Paulus hebt hier an dieser Stelle explizit die prophetische Rede hervor. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Gemeinde. So kann Gott seine Sicht der Dinge aufzeigen und verständlich darstellen. Dadurch kann Gott durch den Heiligen Geist zu uns reden. Wir als Gemeinde hier in Langwitz, in unserem Kiez, haben dafür sozusagen, oder uns ist klar geworden, dass wir Leuchtturm sein sollen. Und wir haben hier einen Auftrag erhalten. Oft haben wir den hier vorne stehen, im Moment steht es im Flur, damit wir auch es sozusagen symbolisch immer wieder daran erinnert werden, dass das unser Auftrag ist, den wir so erhalten haben. Allerdings liegt in der prophetischen Rede durchaus auch eine Gefahr. Ohne böse Absicht oder Hintergedanken kann es schnell zu Verwechslungen oder Missverständnissen kommen. Eigene Gedanken und Wünsche werden als prophetisches Reden im Geist verstanden. Hier gilt es zu prüfen. Nicht, und das will ich ausdrücklich betonen, nicht um Personen geistig zu diskriminieren oder sie herabzusetzen, sondern nur um zu prüfen, ob die Ausführungen des Geistes Gottes, ob es Ausführungen des Geistes Gottes sind oder einzelnen und ob es einzelnen Gliedern oder der Gemeinde dient. Wenn es dem standhält, dann soll es zur Anwendung kommen. Das Gute behaltet. Die Gemeinde wächst daran. Es ist kein Vergehen, empfangene Eindrücke mitzuteilen. Es soll nur geprüft werden, ob es eine durch den Heiligen Geist gegebene prophetische Rede Ausführung ist oder eher den eigenen Interpretationen und Wünschen, also Vorstellungen, entspricht. Die Frage ist ja auch zu stellen, ist dieser gegebene Eindruck gerade jetzt für hier und heute angezeigt oder eher für einen späteren Zeitpunkt, damit er dann zu seiner vollen Entfaltung kommen kann. Auch hier gilt, alles hat seine Zeit. Paulus ist dies anscheinend sehr wichtig zu unterscheiden, eine Triage, also eine Sichtung der gegebenen Eindrücke vorzunehmen. Allzu schnell werden sonst unklare und mehrdeutige oder gar nicht erbauliche Aussagen in die Gemeinde hereingetragen. Ich erinnere an meine zu Beginn gezeigten Bilder. Nicht alles ist so, wie es auf dem ersten Blick scheint. Paulus schließt diesen Vers noch an, dass wir das Böse in jeder Gestalt meiden sollen. Die Jahreslosung ist in diese beiden Sätze sozusagen als Sandwich eingebunden. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet und meidet das Böse in jeder Gestalt. Es gibt demnach also zwei große Einflüsse für mich als wiedergeborenen Christ und damit auch im Gemeindeleben. Zwei Einflüsse sind die prophetische Rede und das Böse in jeder Gestalt. Also der Geist Gottes und die Macht der Welt. Beides steht in Bezug zum Prüfen und das Gute zu behalten. Wir sind jetzt also bei der externen Beeinflussung. Diese findet bei uns allen, bei mir, bei euch, immer wieder und auch in der Gemeinde statt. Das wollen wir uns jetzt mal ansehen, was das bedeutet. Wenn nun der Geist Gottes durch uns in die Gemeinde hineinwirkt und wir gleichzeitig den Einflüssen der Welt ausgesetzt sind, dann kann es schnell geschehen, dass wir den Geist Gottes nicht mehr in Reinkultur in der Gemeinde erleben können, dass das irgendwie verwässert wird, irgendwie im Nebel bleibt. Es ist schon beachtlich, dass bei der Festlegung der Jahreslosung von vor über 3 Jahren genau diese Gefahr insbesondere für die heutige, jetzige Zeit, durch den Geist Gottes gesehen wurde und wir jetzt explizit darauf hingewiesen werden. Was geschieht um uns herum? Fake News, zwischenzeitlich ein Begriff, den alle kennen. Sogenannte Fakten werden uns als Wahrheit und Tatsachen verkauft. Wir werden mit diesen Fake News tagtäglich konfrontiert. Wir können uns dem gar nicht mehr entziehen. Ganze Fernsehsendungen beschäftigen sich zwischenzeitlich mit der Aufdeckung solcher sogenannter Nachrichten. Unsere Bundesregierung hat eine eigene Abteilung, nur um Fake News herauszufiltern. Und mit der Unterstützung von KI, also der künstlichen Intelligenz, werden Bilder heute so manipuliert, dass falsche Eindrücke ganz bewusst vermittelt werden. Fake News belasten uns mehr und mehr und wie gesagt, wir können uns dem nicht mehr entziehen. Wir haben vor über 35 Jahren die deutsch-deutsche Wiedervereinigung erleben dürfen. Bis heute haben viele Menschen von den Menschen des anderen Teils Deutschlands, den Ossis und Wessis, bestimmte Bilder und Vorstellungen, welche uns begleiten und als reale Verhaltensweisen des anderen kundgetan werden. Und diese sind oft bis heute oft verletzend und absolut verachtend und schon mal gar nicht allgemeingültig. Fake News. Uns wird tagtäglich weisgemacht, dass überzeugend und mit festem Standpunkt dargelegte Fakten, die übernommen werden sollen. So kommt es sogar vor, dass falsche Tatsachen so lange und so intensiv vorgetragen werden, dass diese oft mit der Zeit als real, als allgemeingültig angesehen werden und gar nicht mehr hinterfragt werden. Ein weiterer Punkt kommt hinzu. Kompromisslosigkeit. Nur meine Sichtweise zählt. Da kann man nicht diskutieren. Ich habe Recht und der andere sieht es eben einfach falsch. Denkt an das Bild der 66 und der 99. Welche Zahl ist richtig? Meine Perspektive ist doch richtig. Und dieses wird dann als Fakt dargestellt und auch durchgesetzt. Es fehlt also oft die Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen, um die Wahrheit herauszufiltern. Auch mit der Gefahr, dass ich vielleicht doch falsch liege oder vielleicht manchmal es gar nicht die Wahrheit gibt. Um es auf den Punkt zu bringen, es ist enorm schwierig, das Gute im all den Wirrwarr durch Prüfen herauszufiltern, um es dann annehmen zu können. Aber genau das sollen wir machen. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Was machen wir als Christen da? Wie stehen wir da? Welche Verantwortung haben wir? Ein ganz wichtiger und eigentlich auch, finde ich, selbstverständlicher Punkt sollte sein, dass nicht ich der Maßstab der Dinge bin. Die Verantwortung wäre, so bin ich überzeugt, für mich und für euch alle viel zu groß. Es ist gut und richtig, für die eigenen Werte und Richtlinien einzustehen und diese zu haben. Aber müssen diese auch genauso für andere gelten? Wir haben die wunderbare Möglichkeit, einen anderen Maßstab anzulegen, nämlich den göttlichen. Überlassen wir doch diese Zuordnung unserem Vater im Himmel. Das Gute behalten heißt auch, nicht nach Fehlern, nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Das Gute zu behalten heißt nicht im Umkehrschluss, das Nicht-Gute, wie in einem Wimmelbild, alle kennt wahrscheinlich diese Wimmelbilder, machen Kinder besonders gerne, zu suchen, in diesem Bild zu suchen, bis man endlich dieses Teil, also das Nicht-Gute gefunden hat. Andersrum soll es sein. Wir sollen das Gute einfach weitertragen. Das Gute hervorheben. Das Nicht-So-Gute lassen wir links liegen. Es belastet nur, verdrängt das Gute in eine verkümmernde Ecke, bis man es vielleicht am Ende gar nicht mehr finden kann. Das Gute ist für uns Licht. Es erhellt. Jesus ist für uns das Licht. Und es geht auch darum, dass wir als wiedergeborene Christen nicht engstirnig denken und leben sollen. Etwas Gutes zu erhalten, kann auch heißen, seinen Horizont zu erweitern. Wir müssen uns nicht durch Abschottung um Blindes auf dem Boden sehend bewegen und durchs Leben gehen. Wir dürfen selbstbewusst und aufrichtig nach vorne auf Jesus schauend durchs Leben gehen. Es ist für uns geradezu ein Privileg, dass wir ständig wachsen und dass wir uns ständig verändern dürfen. Dafür erhalten wir viele gute Eindrücke, Informationen und Hinweise. Diese sollen wir prüfen und die guten in unser Leben einfließen lassen. Die zentrale Aussage zu dem eben Gesagten finden wir in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, kennen wir alle. Wenn ich mich als Jünger Jesu bekenne, habe ich nur diese eine unumstößliche Wahrheit. Dies ist die eine eindeutige Orientierungslinie für alle. Halten die angebotenen Fakten den Aussagen Jesu und der göttlichen Verheißung stand. Diese Prüfung kann am besten anhand der Bibel stattfinden, im Gebet, dem Gespräch mit Gott und unserem Vater. Aber auch manchmal reicht schon der ganz normale Menschenverstand. Wenn wir so vorgehen, kann der Heilige Geist das Gute in einer herangetragenen Meinung offenbaren. Wenn wir so vorgehen und uns damit durchaus auch etwas Zeit lassen, nicht alles muss von jetzt auf gleich geschehen, sind wir schon einmal auf dem richtigen Weg zum Guten in der Wahrheit. In Johannes stellt Jesus einige Verse später klar: Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Es gilt aber bei uns eine ganz andere Wahrheit, der sogenannte Wahrheitsrelativismus, so haben es Philosophen bezeichnet. Es ist die Wahrheit meiner Behauptung. Es ist die Wahrheit, so wie ich sie sehen will, wie ich glaube oder mir wünsche, wie es sein sollte. Dies hat oft nichts mit der Realität zu tun. Dieser Wahrheitsrelativismus ist sehr verbreitet und sogar beliebt. Es geht nicht um Fakten und Realitätsbezug, sondern es geht hauptsächlich darum, dass meine Wahrheit die Wahrheit ist. Das hat aber nichts mit der Wahrheit Jesu zu tun. Wer meine Wahrheit nicht anerkennt, wird ausgegrenzt oder gar als Verblender, Wahrheitsverweigerer oder manchmal sogar als nicht richtig Glaubender bezeichnet. Ein Hinterfragen ist weder gewollt, noch wird es oft akzeptiert. Die Bibel fordert uns aber geradezu hierzu auf: Prüfet alles, also macht den Faktencheck. Nicht irgendeinen, sondern einen anhand der Bibel. Am Wort Gottes, kurzum den christlichen Faktencheck. Die Heilige Schrift stellt uns für die Filterung des Guten in der Wahrheit so einiges bereit. Zum Beispiel Philipper 4, Vers 8. Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Es geht darum, dass wir uns in unseren Gedanken Zeit nehmen, um über Menschen und Dinge nachzudenken, die rein und wahrhaftig sind. Er möchte, dass wir darüber nachdenken, was er uns als gut gelehrt hat und seine Sicht der Werke dabei aufzeigen. Auch Timotheus 2: Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Es geht darum, dass wir nicht unnütz um Worte streiten, oft nur um Verwirrung und zur Unruhestiftung. Wir sollen uns fernhalten von ungeistlichen, losen Geschwätz, da es nur zu Gottes Ferne führt. Haltet am Wort Gottes fest. Und ein letztes Beispiel direkt aus der Bibel. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sollen ein Leben führen, welches zum Licht führt. Das göttliche Licht ist gebunden an Großherzigkeit und insbesondere an der göttlichen Wahrheit. Wo dies nicht gelebt wird, wo dies gelebt wird, wird man das Licht des Lebens finden und andere werden auch mit darauf zugehen. Die Wahrheit Gottes ist also durch positives, konstruktives Denken, Reden und Verhalten gekennzeichnet. Selbst harte und nur schwer zu ertragende Wahrheiten wird bei Gott nicht destruktiv, also vernichtend vorgebracht, sondern immer in der Achtung des Menschen und in der Liebe und mit der Liebe Jesu. Natürlich kann Wahrheit wehtun, so ehrlich muss man sein. Wahrheit erkennen und weitergeben zu müssen, ist nicht immer lustig und eine der angenehmsten Aufgaben. Aber es geht darum, in der Darlegung der Wahrheit konstruktiv, ehrlich und eben warmherzig zu sein. Und warmherzig und barmherzig. So gilt es auch für dich in diesem Jahr. Suche und finde in dem, was an dich herangetragen wird, das Gute. Die reale, faktenstandhaltende Wahrheit, die Wahrheit Gottes. Den Rest wirf über Bord. Prüft alles und behaltet das Gute. Sei auch gnädig in der Wahrheitssuche. Wenn du die 66 siehst, lass dem anderen doch mal die 99. Letztendlich ist es unser Vater im Himmel, der die Wahrheit, das Gute aufdecken wird. Bedenke auch, dass selbst wenn du für dich den richtigen Mittelpunkt gefunden hast, ein anderer genau diesen selben Mittelpunkt durchaus auch anders sehen kann. Dadurch muss sein oder dein Mittelpunkt nicht unterschiedlich sein. Such die Gemeinsamkeit. Such das gemeinsam Gute. Prüft alles und behaltet das Gute. Peter Zeminsk hat hierzu ein wunderbares Motiv zu Papier gebracht. Es bringt zum Ausdruck, dass unser Leben wesentlich einfacher, leichter wird, wenn wir den ganzen Ballast, der uns den Alltag und unser Christenleben beschwert, einfach über Bord werfen. Dann steigen wir auf in göttliche Himmelssphären. Die Jahreslosung möchte uns hierzu animieren. So unterscheiden wir uns recht einfach von dieser Welt, die oft vor lauter Ballast am Erdboden hängen bleibt. So wirst du die Möglichkeit haben, ein positives und gutes Jahr 2025 an der Seite Gottes zu erleben. Du wirst wachsen, Zufriedenheit erhalten und ein Leben mit Gott führen können. Unzufriedenheit, Gram und Hass und alles, was man dazu zählen kann, werden reduziert. Bestenfalls vielleicht sogar verschwinden. In diesem Sinne wünsche ich euch und Gott wünscht es euch auch, ein gutes Jahr 2025, befreit von Ballast, nur mit dem Guten im Gepäck. Gott segne euch. Ich habe noch, wir gehen jetzt gleich in den Lobpreis, als wir vor dem Gottesdienst zusammen gebetet haben, hatten wir den Eindruck, dass etwas heute dran sein könnte, für dich dran sein könnte. Wir haben in der Gemeinde eine Menge Leute, die von Corona betroffen sind, die auch von den Folgen betroffen sind, die bis heute darunter leiden. Es ist heute, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, wenn ihr heute in der Lobpreiszeit zum Gebets- und Segnungsdienst geht und für euch beten lasst, um ganze Heilung, um Hilfe über das alles, was euch da belastet. Wir sind davon überzeugt, das war unser Eindruck, dass Gott heute dann auf euch einen besonderen Segen an dieser Stelle geben wird. Wenn ihr das so empfindet, wenn ihr betroffen seid, nutzt die Gelegenheit.